Welcome to Black Wine.
Herzlich willkommen zu Black Wine, der Podcast mit Gregorin und Cynthia.
Hello, hello.
Wir sind zwei afrodeutsche Girls, die bei einem Gläschen Wein oder manchmal auch mehr über alle Themen sprechen, die uns gerade so bewegen.
Genau, uns gibt's jeden letzten Sonntag im Monat zu hören. Also schaltet ein für Good Talks, Good Wine und Good Vibes. Cheers!
Herzlich willkommen zu unserer 15. Folge Black Wine, hosted by Gregorin and Cynthia.
Hello Leute, ist wieder mal ein Monat vergangen. Ja, wir haben heute ganz viel zu erzählen. Wie ihr hört, sind wir wieder nur über Zoom zu hören, denn Gregor und ich sind jetzt gerade momentan in Quarantäne tatsächlich. Denn wir waren unterwegs.
Ja, und wir wollen euch gerne über unsere letzten 2 bzw. 3 Wochen erzählen. Vorher möchten wir aber noch ganz kurz auf unseren Buchclub aufmerksam machen, den wir ja dieses Jahr gestartet haben. Wir möchten 6 Bücher von BIPOC-Autorinnen und Autoren lesen und haben gestartet mit dem Buch von Bernardine Evaristo, Girl, Woman, Other. Und wir werden nächste Woche bei Instagram live gehen und über das Buch sprechen und freuen uns natürlich auch, wenn einige von euch dann dazu sich zuschalten und vielleicht auch das Buch gelesen haben und wir mit euch diskutieren können. Also ich bin auch noch nicht ganz durch, aber es ist wirklich ein sehr, sehr cooles, interessantes Buch, erzählt von 12 verschiedenen schwarzen, britischen Frauen und ihren super verschiedenen Lebensrealitäten. Deswegen, ich freue mich schon drauf.
Ich auch. Wir haben jetzt noch eine Woche Zeit, das Buch fertig zu lesen. Und ja, also mir fehlt auch noch ein bisschen, aber ich freue mich schon auf unsere Unterhaltung über dieses Buch. Und natürlich auch euer Input, wer mitmacht. Wir freuen uns über jeden, der sich zuschaltet.
Genau. Und jetzt geht's auch schon in das Thema heute, das wir besprechen möchten. Und zwar waren wir, wie ich immer so schön sage, eiskalt, waren wir in Kenia.
Eiskalt haben wir es durchgezogen. Nach langen Hin und Her, wir haben es einfach durchgezogen und ich freue mich so, also ich bereue keine einzige Minute, Sekunde, es war einfach so nötig. Und ja, der ein oder andere, der uns auf Instagram privat folgt, hat es mitbekommen, weil bei Black Wine haben wir jetzt nicht so viel gepostet, da hatten wir nur einmal unser Buch gepostet, wie wir es so schön am Strand gelesen haben.
Stimmt, genau.
Ja, das haben wir schon gemacht. Aber ja, wir waren dort. Ich war eine Woche früher, habe viel Familie besucht und Gregor ist dann eine Woche später gekommen und wir haben dann zwei Wochen lang Kenia ein bisschen unsicher gemacht.
Ja, also es war echt cool. Für mich war es das erste Mal in Kenia und das erste Mal, ich würde sagen, so richtig in einem anderen afrikanischen Land, dass ich Urlaub gemacht habe. Also ich war schon mal in Ghana für einige Tage, das ist aber auch schon Jahre, Jahre her. Da haben wir damals Verwandte von mir, die in Ghana leben, besucht. Ich glaube, da war ich 12 oder so. Mhm. So 11 oder 12, das ist echt schon ewig her. Und in Benin bin ich mir gar nicht sicher, ob ich schon mal in Benin war. Deswegen, ja, ist das jetzt eigentlich so die erste richtige Reise für mich außerhalb von Togo in Afrika.
Genau, wir hatten es ja auch schon mal in den ersten Folgen von uns angesprochen, dass man eben tatsächlich nie dazu kommt, andere afrikanische Länder zu bereisen. Ich war jetzt auch tatsächlich nur ein Wochenende in Ruanda für eine Konferenz, aber da habe ich nichts vom Land gesehen eigentlich. Umso mehr hat es mich gefreut, dass du nach Kenia gekommen bist und ich dir ein bisschen mein Land zeigen konnte. Und next stop in den nächsten, ich hoffe so bald wie möglich, wird natürlich auch Togo für mich sein. Ich bin schon sehr gespannt. Aber heute sprechen wir mal von unseren Erfahrungen in Kenia.
Genau. Das Erste, was wir euch erstmal sagen möchten, ist, dass wirklich jeder, der uns gesehen hat, dachte, dass wir Schwestern sind. Und wir waren so verwundert darüber und wir haben uns ja schon so oft drüber lustig gemacht, dass weiße Menschen oftmals alle schwarzen Menschen irgendwie gleich aussehend finden. Gleiches gilt auch für Asiaten. Bei Asiaten ist es ja auch meistens, ach, das schaut irgendwie jeder gleich aus, so. Und wirklich, ich komme nach Kenia und alle denken, Cynthia und ich sind Schwestern. Und dann so, oh mein Gott, wir dachten, ihr seid Schwestern. Und wir so, nee, wir sind Freundinnen. Und die so, nee, ihr schaut euch so ähnlich. Und wir immer so, hä? Also, wir waren komplett, wirklich egal, wo wir waren, ob es an der Rezeption war, ob es am Flughafen war, ob es beim Friseur war. Überall dachten die Leute, wir sind Schwestern.
Ja, ich habe das auch. Also ich verstehe es nach wie vor nicht. Wir haben da jetzt echt lange jetzt überlegt, haben uns vor den Spiegel gestellt und haben versucht irgendwie herauszufinden, was die Leute so sehen. Aber ich denke einfach, das ist einfach unser Umgang miteinander, dieses Vertraute, dass man halt einfach gleich direkt irgendwie darauf schließt, dass wir Schwestern sind. Also ich finde tatsächlich nicht, dass wir uns ähnlich sehen.
Ja.
Du ja auch nicht. Wir können ja mal, es würde mich jetzt echt interessieren, wir machen irgendwann mal eine Umfrage auf Insta und dann schauen wir mal, was unsere Zuhörer finden.
Ja, stimmt, wir laden mal ein Bild von uns beiden hoch und
Ja.
ihr dürft abstimmen. Das machen wir wirklich, nachdem wir die Folge hier released haben.
Voll,
Ja.
weil das war echt, das war super strange. Naja.
Ja, das wollten wir euch nur als kurze Anekdote unserer Reise mitgeben, weil das hat uns in den 2 Wochen ständig begleitet. Also
Voll.
wirklich bis zum Abflug sogar noch begleitet, als wir abgeflogen sind in Nairobi. Und die Dame am Schalter unseren Pass kontrolliert hat, war sie sogar verwirrt, uns den Pass zurückzugeben, weil sie nicht wusste, wem gehört jetzt welcher Pass, weil wir uns ja angeblich so ähnlich sehen.
Super strange.
Genau. Was viele von euch wahrscheinlich direkt denken bzw. aufhorchen lassen, ist, bitte, Black Wine, was ist mit euch los? Ihr reist in Corona-Zeiten in ein fernes Land. Deswegen möchten wir gleich zu Anfang euch mal aufklären, wie mit Corona in Kenia umgegangen wird und auch natürlich, was für Vorkehrungen wir leisten mussten, bevor wir überhaupt geflogen sind und dann auch, als wir zurückgekommen sind.
Genau, also für Kenia gilt eben auch, dass man auf jeden Fall einen negativen Corona-Test haben muss. Momentan, aktuell, ich meine, es ändert sich ja ständig, also aktuell sind es 96 Stunden, darf der alt sein, was ziemlich viel ist. Und Deutschland befindet sich auf der kenianischen Positivliste. Das heißt, wenn man einreist, muss man nicht in Quarantäne. Das heißt, man kann einfach wirklich mit negativen Tests nach Kenia reisen und ja gleich ja das Land bereisen. Also man muss eben nicht in Quarantäne. Genau, das haben wir natürlich alles gemacht. Visum muss man auf jeden Fall vorher auch schon beantragen und online bezahlen. Also am Flughafen selber geht es eigentlich ziemlich schnell. Man muss eben den Test zeigen. Dann wird erstmal Temperatur gemessen mit diesen komischen Messgeräten, die einfach überall sind, die einfach kurz an deinen Kopf gehalten wird oder am Armgelenk. Und ja, also es war wirklich easy. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich hatte richtig Angst, weil es ist halt einfach so unsicher. Man weiß nicht, passt es jetzt? Habe ich alles richtig gemacht? Habe ich alle Unterlagen? Aber wir zwei hatten ja wirklich Glück. Es hat ja ganz gut funktioniert. Außer bei dir, Diego, du warst ja ein bisschen zu spät dran mit dem Test.
Ja, genau. Also bei mir war das, man muss wie gesagt einen Test vorweisen bei der Einreise, der nicht länger oder nicht älter als 96 Stunden ist. Und mein Test, den habe ich halt gemacht. Also ich bin geflogen an einem Dienstag und habe den dann gemacht an einem Freitag irgendwie um 13 Uhr oder noch früher, irgendwie sowas. Also stand halt irgendwie 13 Uhr auf diesem Testergebnis drauf, ja. Und als ich am Flughafen in München war, wurde ich schon, haben die schon irgendwie hier gemeint, das wissen wir jetzt nicht so ganz, weil bei Ankunft sind es ja dann über 96 Stunden, haben sie wirklich wegen 6 Stunden oder sowas dann voll rumgeeiert. Und ich dachte schon so, fuck, jetzt klappt das nicht, jetzt schicken die mich nach Hause. Und die Dame am Empfang am Flughafen in München hat auch zu mir gesagt, ja, also bei manchen klappt das dann wirklich nicht, wenn sie reisen wollen, irgendwo hin mit diesem diesem Testergebnis, ja, wenn der dann irgendwie einfach zu alt ist oder sowas. Aber bei mir waren es ja, wie gesagt, einfach nur diese 6 Stunden Unterschied oder so, weil ich nicht um 21 Uhr zu meinem Arzt in Augsburg rennen kann, um einen Corona-Test zu machen. Und dann ging das auch. Und klar haben wir beide uns auch vorher überlegt, sollen wir es jetzt wirklich machen? Wir befinden uns in einer Pandemie. Ist es jetzt das Schlauste, irgendwie zu reisen? Aber letztendlich durch die Vorkehrungen, die auch in Kenia getroffen werden. Also in Kenia herrscht ja natürlich auch Pandemiestimmung. Die Menschen sind angehalten, seit über einem Jahr auch eine Maske zu tragen, egal wo sie sind. Seit kurzem sind auch erst wieder die Restaurants geöffnet, so wie ich das irgendwie erfahren habe von den Kenianern selbst. Also über einen sehr langen Zeitraum waren die ja auch geschlossen und wurden jetzt, ich weiß gar nicht mehr, vor ein paar Monaten wurden die erst wieder geöffnet, als man gesehen hat, dass die Zahlen halt wieder ein bisschen runtergehen. Es gilt auch eine Ausgangssperre, sprich um 10 muss wirklich jeder zu Hause sein und da wird auch schon von den Polizisten sehr hart durchgegriffen.
Ja, also da ist echt nicht mit zu spaßen. Das habe ich echt bei allen mitbekommen, auch von meinen Freunden, wo ich weiß, dass sie sich nicht an irgendwelche Regeln halten. Aber nee, um 10 ist wirklich jeder zu Hause, außer man hat so einen Pass. Also es gibt halt für bestimmte Menschen, die bekommen dann eben so ein Schreiben von der Regierung, dass sie eben auch nach 10 unterwegs sein dürfen. Aber jeder, der diesen Pass nicht hat, der muss um 10 zu Hause sein, weil ja, also da kann alles passieren. Also man kann auch mitgenommen werden zur Polizeistation. Also es wird schon echt hart durchgegriffen und jeder hält sich auch dran. Genau.
Genau, und ja, ich war, wie gesagt, dann 2 Wochen unten, sind ja war da eine Woche vor mir schon in Kenia. Und was haben wir gemacht? Also die erste Woche haben wir an der Küste verbracht in einem richtig geilen Resort-Hotel. Es war so, so cool. Es war so eine wunderschöne Anlage. Und da haben wir erstmal, ja, eigentlich nichts gemacht den ganzen Tag,
Wir haben Urlaub
außer Cider
gemacht.
getrunken. Ja, Urlaub gemacht, genau. Außer am Pool gelegen oder am Strand gelegen, Cider getrunken, mal gelesen, aber eigentlich meistens irgendwie nur gequatscht. 2 Freunde von Cynthia, die in Kenia leben, waren auch noch mit dabei. Und das war echt sehr, sehr cool. Und klar, wir hatten natürlich auch echt Glück, weil das Hotel war halt fast wie leer, ne? Also da war ja nichts los. Außer dann über den 14. Februar, bei den Valentinstag,
Oh
sind dann
ja,
irgendwie für
stimmt.
eine Nacht, ne, sind dann voll viele angereist, irgendwie voll viele Kenianer halt angereist, Paare, ja, die sich halt einfach einen schönen Abend oder einen schönen Tag machen wollten. Dann war das Hotel plötzlich super, also nicht super voll, aber voller als halt die letzten
Ja.
Tage für uns, genau. Ansonsten war es halt super, super entspannt dadurch, dass es so leer war.
Genau, und dann
Und ja.
hatten wir dann leider nur noch eine Woche, also die Zeit ist so schnell vergangen. Wir hatten dann eine Woche dann noch in Nairobi. Da haben wir natürlich auch ein paar Verwandte, oder was heißt ein paar, ziemlich viele eigentlich Verwandte von mir besucht, sind quer durch Nairobi gefahren. Wir waren auf dem Land bei meiner Oma und haben dann auch einen Tag haben wir dann eine Safari gemacht, weil Kenia ist ja, ich glaube, es ist sogar das einzige Land, das einen Nationalpark mitten in der Stadt hat. Ne? Und ja, dann haben wir eben auch eine Mini-Safari gemacht, eine Eintages-Safari im Nationalpark Nairobi. Und ja, wie gesagt, die Zeit ist so schnell vergangen. Und mit dem Curfew, wo sich auch jeder, also die Ausgangssperre, wo sich auch jeder daran hält, sind die Tage natürlich auch viel kürzer. Dann war es echt schwuppsdiwupps, war schon irgendwie der 23. und wir sind zurückgereist.
Ja,
Genau.
es war halt schade, weil ich natürlich jetzt das Nachtleben jetzt nicht wirklich mitnehmen konnte,
Ja.
aber mein Gott, das ist jetzt, glaube ich, verkraftbar.
Ja, next time, next time.
Ja, wir wollten auch noch so ein bisschen drüber sprechen, wie gehen denn die Menschen in Nairobi mit oder in Kenia generell mit Corona um, mit der Pandemie um. Einen lustigen Satz, den ich mal auf so einer Wand gelesen habe, als wir gerade, ich glaube, da sind wir gerade zu deiner Oma gefahren, und ich da saß in einem Taxi und da war dann so ein Graffiti gesprüht und da hieß es: Corruption is the deadliest of all diseases. Corona is just a flu. Also im Sinne von, dass man sich, glaube ich, nicht so anstellen soll, dass Corona nicht das Schlimmste ist, sondern dass Korruption immer noch am schlimmsten ist. Und das zeigt, glaube ich, so ein bisschen die Stimmung im Land und die Stimmung, glaube ich, auf der ganzen Welt, dass Menschen mittlerweile einfach super, super genervt sind von dieser Pandemiestimmung. Ja, also es ist nicht, dass es, glaube ich, Corona-Leugner gibt es nicht, aber dass man sich, dass viele wahrscheinlich einfach sich in Kenia langsam denken, okay Leute, ihr macht die Wirtschaft im Endeffekt kaputt, ihr macht uns finanziell, richtet ihr zugrunde mit diesen ganzen Beschränkungen. Und man muss ja dann auch wirklich sagen, die meisten Länder auf dieser Welt sind leider nicht solche Sozialstaaten wie Deutschland, wo man Unterstützungen, Hilfen etc. beantragen kann. In vielen anderen Ländern dieser Welt und gerade auch in afrikanischen Ländern läuft es dann natürlich ein bisschen anders ab, wenn du selbstständig bist und eben jetzt kein Einkommen mehr hast. Und auch in den Gesprächen mit einigen von deinen Freunden, auch die in Kenia eben leben, habe ich halt auch irgendwie gefragt, ja, wie ist es denn wirtschaftlich? Und dann haben halt auch alle gesagt, boah, es ist so, die Wirtschaft ist so runtergegangen durch Corona. Menschen haben, na klar, ihre Jobs verloren, ihre Wohnungen teilweise, ne, sie konnten halt nichts mehr bezahlen. Also den Leuten ging's einfach sehr, sehr, sehr schlimm. Was heißt, hier ging es wahrscheinlich immer
Es
noch,
geht's
ne?
ihnen, ja, es geht ihnen immer noch sehr schlecht. Ich meine, sowas wie Kurzarbeit und irgendwelche Subventionen gibt es halt einfach nicht. Und ja gut, viele meiner Freunde sind halt Künstler und die erwischt es halt auch sehr, sehr hart, ne? Also es gibt keine großen Events mehr, wo man wirklich seinen Lebensunterhalt auch mit verdient hat. Genau, es ist auf jeden Fall ein riesengroßes Problem für die Menschen dort. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ich finde zum Beispiel, dass die Berichterstattungen hier zulande über afrikanische Länder, wie sie mit Corona umgehen, ich weiß nicht, die lassen den Eindruck, dass die eben eigentlich gar nichts machen, aber es werden schon sehr viele Vorkehrungen getroffen. Also wir konnten in kein Restaurant reingehen, ohne vorher unsere Hände zu waschen, also wirklich mit Seife und Wasser. Und Malls genauso. Genau, die Taxifahrer, also wir haben sehr viel Taxis genutzt, weil wir eben nicht mit den Öffentlichen fahren wollten, weil dort die Leute tatsächlich nicht so oft ihre Masken getragen haben. Und die Taxifahrer haben alle Masken, wir haben unsere Masken tragen müssen. Was war noch? Ja.
Also was ich halt sehr interessant fand, in Kenia jetzt oder vor allem dann auch in Nairobi, wirklich, wenn du vor jeder Mall, vor jedem Restaurant haben die wirklich so Waschbecken aufgebaut. Also so müsst ihr euch das vorstellen. Vor jeder Mall, vor jedem Restaurant, egal, vor jedem Einkaufszentrum, es waren wirklich so Waschbecken aufgebaut mit, ja, mit fließend Wasser, mit Seife, wo du erstmal deine Hände gründlich waschen musstest, bevor du reingehen musstest. Und überall stand ein Security-Mensch, der dann eben das überwacht hat, überprüft hat und dann zusätzlich noch deine Temperatur aufgenommen hat. Gut, das war eh der größte Schwachsinn jedes Mal mit dieser Temperatur. Aber wie gesagt, das ist jetzt in Deutschland irgendwie nicht, ne? In Deutschland musst du deine Hände vorher nicht waschen.
Oder
Und
desinfizieren. Also die hatten auch
richtig.
immer so ein Spray dabei und ja, haben eigentlich jeder musste sich desinfizieren, bevor er in irgendwelche Läden reingegangen ist. Genau. Also da wird schon echt krass aufgepasst.
Genau. Also ich habe halt irgendwie, also wir haben, glaube ich, beide so das Gefühl, dass wenn man hört, Corona und Afrika, das alles super aufschrecken, aber auch Afrikanern ist bewusst, dass das irgendwie, dass wir in einer Pandemie sind und die treffen auch ihre Vorkehrungen und wissen natürlich auch, dass es, wenn es sie zu hart trifft, dass sie natürlich einfach teilweise nicht die gesundheitliche Infrastruktur haben, die wir jetzt vielleicht in einem Land wie Deutschland haben. Und deswegen achten da die Leute schon sehr penibelst darauf, dass es sie nicht so hart trifft.
Das ist aber okay, wir müssen aber auch ehrlich sein. Es gibt natürlich auch die andere Seite, die Clubs, die ja nur bis 9 aufhaben, aber die Menschen fangen dann einfach schon um 16, 17 Uhr an zu feiern. Da wird leider keine Maske getragen. Also da habe ich wirklich niemanden gesehen, der eine Maske getragen hat. Und wenn, dann hing die halt hier unten. Und dann habe ich halt einfach diesen lustigen Term gehört, dass die, also Kenianer bezeichnen dann die Masken als Chin Support, also als Kinnstütze. Das fand ich halt, ja, ist eigentlich überhaupt nicht witzig, aber ich musste schon lachen. Ja, tragen halt leider keine Maske und das ist halt dann schon problematisch. Und da habe ich mich auch sehr unwohl gefühlt. Ich meine, ihr müsst euch das so vorstellen, ich kam frisch aus Deutschland nach einem Jahr Lockdown und hier, nicht Quarantäne, aber einfach komplette Isolation und stehe dann plötzlich in einem Club, wo keiner eine Maske trägt. Die Tanzfläche war voll, die Bar war voll und ich dachte mir nur so, um Gottes Willen. Also ich habe mich so unwohl gefühlt, dass ich echt froh war, als sie wieder gegangen sind. Also, ja.
Ja, was uns natürlich auch aufgefallen ist, sind einfach auch die Schicksale, die Menschen, wenn man wirklich mal auf Menschen trifft. Ich glaube, es ist was anderes, darüber zu lesen, dass es Menschen schlecht geht wegen Corona, dass die ihre Jobs verlieren. Aber wenn du wirklich Menschen dann hautnah erlebst und mit denen redest, wie es ihnen im letzten Jahr gegangen ist, ist es schon nochmal irgendwie viel trauriger. Ein Beispiel ist unser super toller Safari-Guide, ja, der uns da eben einen Tag begleitet hat, durch den Nationalpark gefahren ist. Sein Schicksal fand ich irgendwie auch super traurig, weil er hat sich beispielsweise so ein Safari-Car oder Auto halt gekauft, so ein Toyota, so ein Pickup hat er sich damals gekauft im Dezember 2019 und hat ihn halt so umgebaut. Wir können da auch die Bilder posten, vielleicht mit unserem Post, dann seht ihr das mal. Hat halt wirklich so einen coolen Safari-Auto jetzt einfach, wo du oben das Dach wegmachen kannst und dann eben stehen kannst und dann eben die Tiere so nochmal viel besser siehst. Und das hat ihn halt 30.000 Dollar umgerechnet gekostet. Und dann hatte er gemeint, ja, im Januar 2020 hatte er dann genau eine Safari. Und dann ist halt auch schon Corona ausgebrochen und dann war einfach erstmal 8 Monate gar nichts. Ja, und er meinte auch, er hätte diese 30.000 Dollar super schnell wieder drin gehabt, wenn er eben die regelmäßige Einnahmen durch seine Safari-Touren gehabt hätte, ja.
Genau.
Und das ist natürlich dann schon auch super traurig, dann einfach zu sehen, dass, weil er, ja, kriegt halt dann irgendwie keine Hilfe, muss trotzdem gucken, wie er irgendwie klarkommt. Und
Genau.
ja, ihn möchten wir auch so ein bisschen unterstützen, weil er meinte, er baut jetzt gerade seine Homepage auf, will dann einfach ein bisschen mehr Marketing machen. Und wir hoffen sehr, dass er die Homepage bald launcht. Und dann werden wir da auf jeden Fall auch Werbung machen über unsere Seite. Und vielleicht hat ja irgendwer Bock, in den nächsten Monaten mal nach Kenia zu reisen und einfach auch den Tourismus wieder so ein bisschen anzukurbeln, weil viele Menschen leben halt wirklich davon.
Genau, und er war auch ein super Guide. Also er konnte sehr viel erzählen, also auch sehr kompetent. Es geht jetzt nicht nur darum, ihn irgendwie zu unterstützen, sondern einfach, ja, jemand guten weiterzuempfehlen, sagt man.
Ja,
Ja.
definitiv. Ja.
Genau, also ja, diese Schicksale sind schon echt krass, aber ja, das ist ja vermutlich einfach weltweit. An der Küste war das eben auch so, dass, wie gesagt, das Hotel war ja fast leer, es ist ein riesen Resort gewesen und wir waren gefühlt 30 Leute. Und ja, die Leute, die da am Strand ihre Sachen verkaufen oder irgendwelche Touren anbieten, die Locals eben, die, also sobald man irgendwie aus diesem Resort draußen ist, wird man direkt belagert, weil die Leute einfach so verzweifelt. Die wenigen Touristen, die da sind, versuchen irgendwie mitzunehmen oder halt denen irgendwas zu verkaufen. Und da haben wir auch positive, aber auch negative Erfahrungen gemacht, weil manche Leute das dann einfach auch nicht so cool machen und halt irgendwie versuchen,
Sich auszunutzen.
ja, du sagst es, einfach komplett auszunutzen. Und da hatten wir auch einen Fall, haben uns dann sehr, sehr krass mit dieser Person gestritten. Aber am Ende war dann auch alles gut. Aber wenn man halt dann darüber nachdenkt, warum er das macht, dann tut es einem halt schon wieder super leid. Ich meine, die Leute, die sind echt, also die leiden wirklich, weil ja, es ist einfach niemand da.
Ja, es sind keine Touristen da, die eben Geld ausgeben.
Ja.
Ja, genau, so viel zur Corona-Situation und zu den Vorkehrungen, die eben in China getroffen werden. Ich glaube, klar, dass die Menschen leiden, wie du schon gesagt hast, das ist ja wirklich ein weltweites Problem in ganz vielen Ländern, in denen viel Tourismus geherrscht hat und jetzt eben seit einem Jahr eben nichts mehr ist. Ja, was wir noch eingehen möchten, ist der Klassiker Sextourismus in Afrika.
Ja.
Es war echt erschreckend zu
Also
sehen. Ja,
man
ich
hat
weiß
versucht
nicht.
wegzugucken, aber es geht nicht. Das ist wie so ein Unfall. So, ah, oh mein Gott.
Ja, also gerade in dem Resort, ne, haben wir so viele alte weiße Männer mit super jungen, schönen, schwarzen Frauen gesehen. Also wirklich teilweise ein Altersunterschied von 30 Jahren ungelogen.
Ja, wenn nicht sogar mehr.
Mindestens, ja. Wenn nicht sogar mehr. Es war
Ja.
so viel und das, klar, man weiß ja, dass es sowas gibt. Es gibt ganz viel Sextourismus auch in Asien, in Thailand und so. Aber wenn man das dann einfach auch mal so hautnah sieht, das ist halt so krass und wie die dann auch so ganz offen ihre, in Anführungszeichen, Liebe leben. Das fand ich irgendwie auch so total befremdlich, ne? Die haben ja einfach so getan, als wären sie ein super glückliches Paar. Oder was heißt jetzt so getan? Die waren ja wahrscheinlich auch glücklich.
Wahrscheinlich, ja.
Aber es ist halt diese Abhängigkeitssituation, in die sich dann diese junge schwarze Frau begibt und dieser weiße Mann halt komplett für sich ausnutzt, die halt einfach nicht in Ordnung ist.
Ja, also wie gesagt, es war halt einfach überall, nicht nur auch in unserem Hotel, sondern auch außerhalb. Als wir mal essen gegangen sind in ein Restaurant, saß dann auch ein älterer weißer Herr saß an dem Tisch und hat sich dann mit den jungen Kellnerinnen unterhalten und wir haben so ein bisschen versucht zuzuhören, was sie so reden. Und es ging halt darum, dass er unverheiratet ist und wahrscheinlich irgendwie weit über 60 war. Unverheiratet und er möchte auch gar nicht heiraten, weil für ihn reicht es ja, da immer ein paar Mal nach Kenia zu reisen. Und dann hat er mit den Händen so den
Ein
Körper, ja, einen
Frauenkörper.
Frauenkörper, einen schönen, runden Frauenkörper geformt und hat dann auf die Kellnerinnen gezeigt. Und das war so widerlich, also ganz, ganz schlimm. Und das ist halt einfach gang und gäbe dort, was ich echt tragisch finde.
Ja. Wir waren, als wir an der Küste waren, habe ich mir noch meine Haare flechten lassen und da waren wir beim Friseur eben. Und da war dann auch eine Freundin von der Friseurin dann irgendwann da, haben wir uns so ein bisschen unterhalten und dann habe ich halt gesagt, ja, ich komme aus Deutschland und alles. Und sie so, ah, cool, ja, mein Freund ist auch Deutscher. Und ich so, okay. Und die war halt auch, ja genau, sie war so alt wie wir. Die war, glaube ich, auch 28, hat sie gesagt. Und ist eben seit ungefähr 3 Jahren mit einem Deutschen zusammen. Ich habe jetzt nicht gefragt, wie alt er ist. Aber auf jeden Fall, nee, obwohl, er ist auf jeden Fall auch älter als sie gewesen. Ich glaube, so Ende 30 war
Ja, der
der
war Ende
irgendwie
30.
sowas, gell? Ja. Und hat sie halt nur gesagt, dass er halt aus Leipzig kommt. Und ich so, ah, cool. Und ich so, ja, wann hast du ihn denn zuletzt gesehen? Und sie so, naja, jetzt durch Corona war er halt einfach schon seit über einem Jahr nicht mehr da. Und dann hat sie halt so dann so gefragt, ja, wie bist du denn hergekommen und so? Und war das jetzt nicht kompliziert? Weil ich hatte dann irgendwie so das Gefühl, dass er ihr seit einem Jahr halt weiß machen will, es ist super, was heißt er weiß machen will, es ist auch nicht so einfach, jetzt einfach so zu reisen, gerade am Anfang nicht, aber dass er halt jetzt diese Pandemiesituation irgendwie, dass er das halt als Ausrede nutzt, um sie halt nicht zu besuchen, aber im Endeffekt ist es natürlich keine Ausrede, weil es ist auch verständlich, wenn er sagt, hey, ich möchte jetzt einfach nicht reisen, ne? Also das ist, glaube ich, uns allen bewusst.
Ja, aber bei
Aber
ihr.
klar, für sie war es halt voll schlimm, dass er halt jetzt einfach nicht mehr da ist. Und dann habe ich sie noch so gefragt, so, ja, weißt du überhaupt, ob er vielleicht verheiratet ist in Deutschland, Kinder hat? Und dann meinte sie nur so, das weiß sie gar nicht so genau.
Wow.
Dann dachte ich mir halt auch so, okay, krass, du bist halt eigentlich seit 3 Jahren mit jemandem zusammen und weißt eigentlich nichts über diese Person. Und dein einziges, oder ja, das Ziel ist es halt irgendwie, dass diese Person dich eventuell zu sich halt holt und ihr dann wirklich eine, ja, eine Happy Family bildet. Und Da dachte ich mir auch wieder, das hat mir irgendwie so leid getan. Und ich hätte am liebsten gesagt, ganz ehrlich, vergiss diesen Mann. Aber dann hätte sie wahrscheinlich so, naja, du hast gut reden, du bist ja schon in Deutschland und bla bla bla. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen schwierig aus unserer Situation dann, wie reagierst du auf sowas und welchen Rat gibst du diesen Leuten? Weil sie wird diesen Rat halt wahrscheinlich nicht annehmen wollen, weil sie denken wird, okay, ich will sie einfach nur schlecht reden oder so.
Ja, so wie du gesagt hast, diese Abhängigkeit, in die sich diese Menschen begeben, das ist halt echt, ja, ich meine, man kann ihnen keinen Vorwurf machen. Vielleicht haben die einfach keine anderen Perspektiven, aber ich finde halt dieses Ausnutzen von der anderen Seite halt echt schwierig. Und man muss auch dazu sagen, wir haben jetzt immer nur von älteren weißen Männern gesprochen. Es gibt's halt auch umgekehrt, ne? Also wir haben es jetzt diesmal in diesem Urlaub nicht gesehen, aber ich habe das vorher auch schon
Nee.
sehr oft gesehen, mit den ganzen Beach Boys. Und da gibt's auch sehr viele Dokus. Aber ja, das ist etwas, was halt wahrscheinlich auch immer da sein wird, weil es wird immer diese Leute geben, die super viel Hilfe brauchen, und es wird diese Leute geben, die die andere Person ausnutzen. Ja, sad.
Ja, es ist echt schwierig. Also, was ich mir halt auch überlegt habe, ist natürlich einfach auch so dieses, wir streben natürlich danach, unabhängig zu sein. Wir sind irgendwie feministisch veranlagt. Wir sind unabhängige Frauen. Wir verdienen unser eigenes Geld. Und uns fällt es natürlich super, super leicht, all das zu
Ja.
sagen und auch zu tun. Und dann habe ich mir aber so überlegt, okay, dieses junge Mädchen, mit dem ich gesprochen habe, junge Mädchen, sie
Junge
ist so alt wie
Mädchen.
ich, also junge Frau,
Ja, aber sie sah halt super jung aus. Sie war echt
ja, sie sah echt jung
bildschön,
aus.
ja.
Super, super hübsch. Ja, sie hat halt vielleicht diese Möglichkeit nicht, ne? Es fällt natürlich sehr leicht, aus einer privilegierteren Position heraus zu sagen, ah ja, okay, ich gehe zur Schule und ich mache einen guten Abschluss und verdiene ein gutes Geld und kann mir selber eine Reise leisten und bin jetzt nicht auf einen alten weißen Mann aus Deutschland angewiesen. Aber diese Möglichkeit hat sie vielleicht gar nicht, ne? Ihre Eltern haben vielleicht gar nicht so viel Geld. Sie konnte dann nicht auf die
Genau.
so lange zur Schule gehen und so weiter und so fort und sieht halt für sich selbst das als einzigste Möglichkeit, um einen, ja, Klassensprung, nenne ich es mal, zu machen, ja. Und keine Ahnung, kann man ihr das jetzt vorwerfen oder nicht? Das ist natürlich noch mal eine andere Frage.
Ich weiß nicht, also ich finde nicht, ich finde irgendwie nicht.
Ich finde,
Weil,
man kann es halt dem Mann vorwerfen,
ja,
dass der
voll.
Mann diese Situation ausnutzt, ne? Und dass die Strukturen natürlich in vielen afrikanischen Ländern immer noch so sind, dass einfach Afrika immer noch ausgebeutet wird und dadurch einfach auch die Wirtschaft nicht so gut ist, dass einfach nicht jeder die gleichen Standards hat, und dass dann eben weiterhin von weißen Menschen, in dem Fall Männern oder auch Frauen, irgendwie ausgenutzt wird, dann im Land.
Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Fand ich dann auch die Unterhaltung total interessant. Du hast ja erzählt, dass du dir die Haare hast machen lassen, und da waren wir eben in diesem Salon. Und es hat natürlich auch ein paar Stunden gedauert. Deswegen, ja, haben wir uns lange mit der Rachel unterhalten. Das war die Besitzerin von dem Friseursalon, und die hat der Gigo auch die Haare gemacht. Also wir haben sehr viel also wirklich, wir haben über Gott und die Welt gequatscht. Und dann ging es irgendwann dann auch um Beziehungen. Und sie war ja auch in unserem Alter, wo wir auch dachten, sie ist viel jünger. Aber ja, sie war in unserem Alter und hatte schon zwei Kinder. Und hat alles ganz realistisch gesehen. Und ja, ich weiß, also sie hat es jetzt nicht direkt gesagt, aber man konnte schon raushören, dass dieses Ausnutzen und dieses Abhängigkeitsdasein, also dieses Gegenspiel, dass es eben schon wichtig ist, einfach, um zu überleben. Also die hat da eine ganz realistische Sicht auf die Dinge gehabt. Und dann kam ein paar Stunden später kam dann der Dan ins zum Friseur rein und hat sich
Nee,
dazugesetzt.
der war doch von Anfang an, der hat mir doch noch die Nägel gemacht.
War er von Anfang an da?
Ja, der war doch eigentlich relativ direkt da und dann hat er doch die Nägel mir gemacht. Das hat irgendwie ewig
Ach
gedauert.
so, ja, stimmt. Ja, genau, also das ist eben sein Business. Er macht
Ja.
Maniküre und Pediküre on the run, also komplett mobil. Und genau, und dann haben wir uns eben auch mit ihm unterhalten. Und er war ja auch in unserem Alter. Und bei ihm war das halt komplett, also eine komplett andere Welt. Also er war ein Born Again, sehr, sehr, sehr religiös. Also hatte sehr, ja, hat. Ist ein sehr hoffnungsvoller Mensch. Seine Aussage war immer, ja, Gott wird alles richten. Er hat vor kurzem geheiratet, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, ob die verheiratet waren. Auf jeden Fall erwartet seine Frau, Freundin, was auch immer, erwartet ein Baby jetzt dann bald von ihm. Und ja, da haben wir auch ganz sicher gefragt, wie wird denn das laufen? Wie werdet ihr das alles finanzieren und so weiter? Und ja, seine Antwort war wirklich immer, Gott wird alles richten. Und weiß nicht, das war irgendwie, da haben wir uns auch nur angeschaut und ja, das tat uns halt dann schon irgendwie leid, weil ja, nee, so wird's eben nicht laufen. Ne? Ja, und solche Leute gibt's halt
Ja.
auch, ja.
Ja, und die Rachel halt auch, wie gesagt, sie hat halt ganz klar gesagt dann immer, ja, also mir ist es schon wichtig, dass ich einen Mann habe, der Geld hat und der mich unterstützen kann. Ja, sie hat das, sie hat da irgendwie diesen, das heißt, den realistischen Blick auf die Dinge gehabt, aber sie wusste halt, okay, ich kann nicht mehr machen als mein Friseurladen hier. Der wirft so und so viel ab und wenn ich mehr möchte, dann gibt es halt nur diese eine Möglichkeit und ich möchte finanziell vielleicht nicht schlechter gestellt sein, indem ich jetzt jemanden an meiner Seite habe, der wenig Geld vielleicht zur Verfügung hat. Ja, so hat sie es eben auch rübergebracht und der Dan war dann immer sehr aufgebracht deswegen und hat gesagt, nein, es geht doch nur um Liebe und warum muss es immer um Geld gehen und so. Und das war dann irgendwie ganz lustig, die beiden so, ja, zu
Das waren
sehen, wie sie irgendwie.
zwei super gegensätzliche Menschen, die aber trotzdem Freunde sind. Also die sind befreundet, Dan kommt wahrscheinlich oder geht wahrscheinlich öfter in den Salon rein, einfach auch um ja auch Kunden zu finden. Aber die haben halt ganz, ganz verschiedene Ansichten. Und es war für uns super interessant, uns einfach mit denen so, ja, zu unterhalten und da die verschiedenen Lebensrealitäten, sage ich jetzt mal, auch irgendwie wahrzunehmen.
Ja. Genau, weil wenn, ich glaube, hier die moderne Frau in Deutschland sagt irgendwie nicht gerne, ich mache mich gerne von einem Mann abhängig oder mir ist es wichtig, dass mein Mann super viel Geld hat oder so, ne? Das ist, aber klar, wie ich vorhin schon sagte, wir sind halt vielleicht auch in der Position, dass wir das halt einfach auch nicht sagen müssen und auch nicht darauf angewiesen sein müssen, zwangsläufig, außer, keine Ahnung, wir wollen jetzt einen Millionär oder so.
Ja, aber ich muss sagen, Rachel hat uns ja, also das war ein sehr offenes Gespräch, die hat uns ja wirklich auch erzählt, was die Kosten so zu Hause sind, was sie für die Schule zahlen muss, für ihre zwei Kinder. Und ja, sie meinte, es geht schon mit ihrem Friseursalon, es läuft schon, aber ja, es ist halt immer auf Null dann am Ende des Monats. Und genau, deswegen orientiert sie sich da dann schon anders in der Partnersuche als jetzt vielleicht ein Dan oder so.
Richtig. Ja, deswegen, es war schon irgendwie interessant, das Ganze zu sehen irgendwie. Und wie gesagt, diese Beziehungen, vor allem jetzt von schwarzen Frauen, schwarzen jungen Frauen, muss man wirklich betonen. Es waren wirklich blutjunge Frauen, die wir teilweise gesehen haben. Manche waren vielleicht 18 oder so und hatten dann irgendwie einen 40-, 50-jährigen alten
Oder
Mann.
60.
Oder was?
Oder 60.
Oder 60, ja. Also es war schon echt heftig. Ja, wir haben auch noch ein paar andere Bekanntschaften, naja gut, Bekanntschaften kann man es nicht wirklich nennen, Begegnungen, ja, nenne ich es jetzt besser mal, gemacht, über die wir auch gerne erzählen wollen, weil das auch sehr interessant war. Angefangen von den russischen Touristen in unserem Hotel in Diani, also an der Küste. Also da kannst du vielleicht mal anfangen, sind ja deine Best Friends.
Oh Mann, ja, also das war am 14. Februar, das war Valentine's Day. Genau, wie gesagt, wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass da ein bisschen mehr Leute dann im Hotel waren, also hauptsächlich Leute aus Nairobi, die eben diesen Tag mit ihrer besseren Hälfte da verbringen wollten. Und abends lief dann, also ja, waren halt ganz viele Leute an der Hotelbar. Und wir dann auch, wir saßen dann da, haben ein bisschen Wein getrunken, es war ein schöner Abend. Und auf jeden Fall kamen dann ganz, ganz viele, so eine ganz große Gruppe von russischen Touristen. Die kamen dann auch an die Bar, haben ganz viele Tische zusammengestellt und sich hingesetzt und es ist ja auch alles schön und gut. Und hatten auch ihren Spaß. Auf jeden Fall plötzlich von jetzt auf nichts, zack, bumm, lief dann nicht mehr schöne afrikanische Musik oder schöne Lounge-Musik, sondern einfach richtig aggressiver, hässlicher, schrecklicher russischer Techno. Und zwar richtig laut.
Ja, und es ging gar nicht darum, ob es jetzt russischer Techno oder deutscher Techno oder I don't know, sondern es geht darum, Techno an einem Valentinstagabend, ja, wo man, wie gesagt, dann halt einfach diese schöne Lounge-Musik oder halt schönen Soul oder sowas gehört hat, was ja auch zu der Atmosphäre gepasst hat, weil die haben die Tische alle schön arrangiert, hier mit roter Tischdecke und keine Ahnung, haben sich da irgendwie voll die Mühe gegeben. Und was uns dabei halt aufgeregt hat, ist diese Audacity oder diese Anmaßung von den Touristen, von den russischen Touristen, dass sie einfach zum DJ gegangen sind und gemeint haben, hey, die müssen jetzt hier laute, ja, Bock auf die Afrobeats, also auf die afrikanische Musik, die vorher gespielt hat, wo ich mir so denke, okay, warum kommt ihr denn dann nach Afrika?
Ja, und das Schlimmste war einfach, dass die Kellner oder beziehungsweise der DJ einfach nichts getan hat, sondern einfach das gemacht hat, was jetzt hier dieser Mann ihm quasi vorgeworfen hat oder was heißt vorgeworfen, ihm befohlen hat, dass er so das und das spielen soll. Und wir haben dann kurz gewartet, haben dann dem Kellner Bescheid gegeben, so Entschuldigung, das passt jetzt gar nicht, könnt ihr bitte die Musik von vorhin weiterspielen? Und
Und
dann,
viele Gäste sind halt auch aufgestanden und
ja.
gegangen. Also viele afrikanische Gäste sind aufgestanden und gegangen, weil sie sich dachten, was ist denn das jetzt für ein Bullshit hier?
Genau, und ihr müsst euch das halt vorstellen, da waren jetzt nicht nur junge Leute da, das waren ältere Paare auch, die haben, wie gesagt, den Valentinstag zusammen verbringen wollten. Und dann kommt so eine kranke Musik und dann sind die halt einfach aufgestanden und sind gegangen. Und dann denke ich mir auch so, ja gut, man hat denen jetzt einfach den Abend versaut damit. Auf jeden Fall haben wir dem Kellner Bescheid gegeben. Dann hieß es, ja, okay, wir kümmern uns darum, ist natürlich nichts passiert. Und ja, da ist uns dann so ein bisschen der Kragen geplatzt. Und wir haben unsere Gläser Wein genommen, sind zur Bar, haben uns dorthin gesetzt und haben den DJ direkt angeschaut und gesagt so, yo, bitte spiel jetzt einfach wieder die Musik von vorhin. Dann hat er das auch gemacht und in dem Moment, wo er dann die andere Musik oder die afrikanische Musik wieder gespielt hat, kam eine von dieser Gruppe, kam eine Frau, eine junge Frau direkt neben uns, hat dann einfach über die Bar gegriffen, hat sich das Tablet genommen und hat wieder angefangen rumzuklicken und wollte wieder die Musik von denen spielen. Ja gut, dann sind wir halt einfach ein bisschen ausgerastet und haben sie komplett bloßgestellt und haben gesagt, so was ihr eigentlich einfällt und ja, war dann eine hitzige Diskussion ist dann entstanden. ein großes Hin und Her und dann kam der Manager und dann wollte er mit uns irgendwie ein bisschen diskutieren und wir haben uns da einfach echt nicht überreden lassen, beziehungsweise vollreden lassen, dass es in Ordnung war, weil die Situation einfach nicht in Ordnung ist. Wer fliegt irgendwo hin, macht Urlaub und erwartet, dass in dem Restaurant oder in dieser Bar die Musik einfach gespielt wird also wir gehen ja auch nicht hin und verlangen, dass da jetzt irgendwie Agro Berlin gespielt wird. Was soll denn das?
Ja,
Also,
exakt. Und
das
das
hat
ist
uns
halt.
richtig aufgeregt und das ist halt so ein Punkt, wo ich mir denke, immer dieses, ja, wie du gesagt hast, diese Audacity, diese Selbstverständlichkeit, die diese Leute an den Tag legen, die irgendwo in irgendwelchen Ländern Urlaub machen und denken, sie sind der King und können über alles entscheiden. Und dann das ganz Schlimme, was ich da finde, ist, dass einfach dann die Leute, die Kellner oder die Leute, die dort arbeiten, zu allem einfach Ja und Amen sagen, weil sie einfach ja wahrscheinlich Angst haben, dass sie ihren Job vielleicht verlieren könnten, wenn sie irgendwelchen weißen Touristen, muss man jetzt einfach sagen, auf den Schlips treten oder beziehungsweise mal Nein zu denen sagen. Genau, also es war eine sehr uncoole Situation.
Ja, das ist irgendwie auch, wir haben auch mit manchen geredet. Wir haben beispielsweise auch mit Amerikanern, wir haben zwei Amerikaner kennengelernt in dem Hotel und haben dann auch mit denen so ein bisschen gequatscht und haben dann irgendwie an einem Abend halt ein paar Gläschen Wein mit denen irgendwie getrunken. Haben die halt auch gemerkt, dass es denen halt auch aufgefallen ist, wie halt teilweise die Touristen mit dem Personal vor Ort halt wirklich umgehen. Also wirklich unter aller Sau, super respektlos und ja, das ist halt irgendwie einfach traurig. Es macht einen wirklich traurig und auch so ein bisschen sauer, wenn man das dann halt irgendwie so sieht als schwarze Person dann in, ja, in seinem eigenen Land oder in dem Fall in deinem eigenen Land. Ja.
Ja. Ach, ja, also da waren schon sehr viele Situationen. Also die einer von den Amerikanern hat ja auch erzählt, dass, okay, wir haben uns auch aufgeregt, dass man eben schon echt lange warten musste auf Bestellungen. Aber eine, es war sogar eine deutsche Frau, ist anscheinend richtig ausgerastet, ist aufgestanden, hat den Kellner angebrüllt, hat ihn, ja, also so irgendwie sogar auch geschubst oder so, also richtig aggressiv. Und da denke ich
Ja.
mir, diese Frau würde in Deutschland, würde sie sowas niemals machen. Warum dann in Kenia? Warum überhaupt? Warum? Also es ist so, das erschließt sich mir einfach nicht.
Ja.
Ja. Ach.
Ja, dieses Selbstverständnis, dass man dann irgendwie mit den Leuten so umgehen kann, wie man gerade lustig ist oder dass man es bei den Leuten halt machen kann.
Weil
Ich
da
glaube,
ist es ja egal.
das haben so manche Menschen dann, tragen das dann halt in sich, dass sie dann sich so denken, ach ja, mir doch egal, wie ich jetzt mit irgendwelchen schwarzen Afrikanern in Afrika umgehe. Und das ist halt irgendwie, ja, erinnert halt dann einfach an sehr dunkle Zeiten zurück.
Voll, voll.
Ja, echt schwierig. Ja, die Amerikaner waren aber auch sehr interessant. Das waren zwei Männer, die in einer NGO gearbeitet haben, also in einer, wie sagt man das im Deutschen?
Hilfsorganisation.
Genau, Hilfsorganisation. Im Kongo waren die tatsächlich, schon seit einigen Jahren auch. Und haben dann halt auch also so ein bisschen erzählt und die Lage in Afrika und wie die ja irgendwie immer Leuten helfen und haben die auch das Beispiel genannt mit dem HIV, dass ihre Hilfsorganisation in Nigeria dafür gesorgt hat, dass irgendeine Rate, fragt mich, von 7 auf 4% gegangen ist. Ich habe das nicht genau verstanden, wie es auf diese Zahl gekommen sind. Ich habe dann auch nicht mehr genau
Ist
nachgefragt,
ja
aber
irgendwie die
halt
Präventionsrate oder so, keine Ahnung.
irgendwie so. Und
Ja, also wie die halt einfach, wie sie gesprochen haben, es war einfach so, okay, der weiße Mann ist da, war und die Afrikaner, die sind alle super traumatisiert, denen geht's ja so schlecht und die vertrauen niemandem, weil die haben ja so viel durchgemacht. Und da sind halt bei uns beiden direkt die Alarmglocken so, wuhuhu, White Saviorism. Also die haben das komplett ausgestrahlt, ausgelebt und halt einfach wirklich so schamlos die Afrikaner dargestellt, wie die hilfsbedürftigsten Kreaturen auf diesem Planeten ever und ohne Hilfe aus Amerika oder aus Europa würde ja sowieso gar nichts funktionieren. Und das Schlimme finde ich halt einfach, du hast ja gemerkt, das sind sehr schlaue Leute gewesen. Also die konnten sau viel über den Kongo erzählen, über die politische Situation, über alles. Aber das Wichtigste, warum letztendlich die meisten afrikanischen Länder in dieser Situation sind, hat er einfach nicht erwähnt.
Genau, er hat mit keinem Wort hatte ist er jemals auf Kolonialismus eingegangen. Mit keinem einzigen Wort sind sie
Ja.
darauf eingegangen, sondern immer nur, sie haben wirklich die Geschichte einfach gecuttet und haben irgendwie erst ab den 1960er Jahren angefangen, über die Unabhängigkeitserklärungen von den meisten afrikanischen Ländern zu sprechen. Und das hat natürlich auch zu, ja, hat natürlich dann auch bis heute führt das natürlich zu ja, zu politischer Unsicherheit beziehungsweise Instabilität, ja, also viele afrikanische Länder sind halt politisch immer noch nicht so stabil, aber warum das Ganze so ist, darauf sind sie halt irgendwie nicht eingegangen, sondern einfach nur schwarze Menschen oder afrikanische Menschen sind traumatisiert, sie brauchen Hilfe von weißen Menschen und das ist eine Perspektive, die einfach sehr gefährlich ist im Endeffekt, weil man afrikanische Menschen sonst nie auf Augenhöhe begegnet,
Genau,
ja,
genau.
wirtschaftlich gesehen, politisch gesehen. Und das ist leider auch im Jahr 2021 immer noch so, dass viele westliche Länder eben Afrika nicht mit Augenhöhe begegnen, sondern es ist diese Begegnung mit Entwicklungsländer und wir helfen.
Genau.
Ne? Aber nicht diese, ich habe das ja auch schon mal gesagt, dass es auch ein Thema ist, was mir mittlerweile sehr am Herzen liegt. Hey, wir investieren, wir sind Geschäftspartner auf Augenhöhe mit afrikanischen Startups, Unternehmen. Wir helfen der Wirtschaft wirklich und wir rauben sie nicht nur aus. Und das muss sich halt echt ganz, ganz, ganz arg ändern. Das ist natürlich der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich trotzdem, dass wir teilweise in Afrika einfach Regierungen haben, die komplett unfähig sind,
ach,
korrupt sind, einfach Präsidenten haben, die, sorry, völlige Arschlöcher sind, unfähig sind. Ja, das darf man auch, sollte man erwähnen, muss man erwähnen, ist ganz wichtig. Aber eben auch diese Perspektive von der weißen Politik, nenne ich sie mal, muss man auch endlich mal erwähnen in der Diskussion, warum viele afrikanische Länder eben diese Entwicklungsstufen immer noch nicht haben.
Ich fand es auch sehr, sehr interessant in unserer Unterhaltung mit den zwei Amerikanern. Ich meine, wir haben ja auch Kontra gegeben und haben auch unangenehme Fragen gestellt. Und ich fand es halt so lustig zu sehen, wie perplex die teilweise waren und sich versucht haben, rauszuwinden. Und halt, ja, wie du gesagt hast, einfach nicht darauf eingegangen sind, auf unsere Fragen, sondern einfach wirklich halt diese, ja, in ihrer Bubble, muss man einfach sagen, sind. Und ja, also es war eine ganz komische Begegnung. Es waren super nette Typen, aber ja, nee, ganz, ganz schade zu sehen, weil ich finde, die sind halt einfach auch repräsentativ für ihre NGO und ja, kann man
Das
halt,
stimmt.
ja, ich finde halt voll, weil dann denkt man sich auch so, ja gut, solche sind dann halt einfach auch da und ob das dann wirklich Hilfe ist oder vielleicht einfach weiter auch irgendwie ausnutzen in irgendeiner Form, weiß man halt einfach nicht. Müsste man echt mal ein Research starten von diesen ganzen
Ja.
NGOs, die sich so toll darstellen.
Ja, ich glaube, das wäre auch mal ein interessantes Thema. Müssen wir mal im Hinterkopf behalten.
Voll.
Genau. Ja, wir hatten noch ein sehr ja, interessantes, eine interessante Begegnung hatten wir noch mit einem Deutschen, der kommt aus Hamburg, ist so um die 40 oder so. Und es war ganz strange, ne? Das war direkt unser erster oder zweiter Tag oder sowas. Wir waren im Pool und sind, der hat irgendwelche unangemessenen Wörter rausgeschrien. Auf Deutsch. Okay, sie hat das Wort Titte benutzt.
Nee, jetzt kann
man
nicht.
Sieht deine Titte.
Warum sagst du das jetzt?
Und ich glaube, dieser deutsche Mann, der lag auf seiner Liege und konnte irgendwie seinen Ohren nicht trauen und dachte sich in dem Moment, what the fuck is going on? Habe ich da gerade das Wort Titte gehört? Und ist dann so zu uns vor und meinte, was hat er gesagt? Irgendwie so, ja, ich habe, glaube ich, gerade was Deutsches gehört oder so.
Er kam und sagte, habe ich gerade wirklich meine Sprache gehört?
Ja, genau.
Also ich bin da, das muss man auch wirklich sagen, ich bin öfter in so ein Fettnäpfchen getreten, weil ich einfach immer offen habe, es kann sein, dass einfach Deutsche auch da sind. Mann, Mann.
Und du hast Sachen rausgehauen, aber das, wir belassen es jetzt bei der Titte. Es gab noch ein paar andere lustige Erlebnisse mit der deutschen Sprache und Leuten, die Deutsch verstehen. Aber ja, auf jeden Fall kam dann dieser Typ und meinte dann so, ja, habe ich hier gerade meine Sprache gehört? Und wir so, ja, wir sind tatsächlich aus Deutschland. Und er so, ah, wie cool. Und keine Ahnung, jetzt haben wir jetzt so ein bisschen Smalltalk gehabt. Und dann, das war auch sehr, sehr strange, ne? Er war mit einer kenianischen Frau dort und einem Kind, das offensichtlich halb schwarz und halb weiß war, und meinte dann aber zu uns irgendwie, ja, das ist nicht mein Kind. Und das Kind war, glaube ich, es war so ein süßes Mädchen, die war, glaube ich, 1,5 Jahre alt oder so, ne? Und wir waren völlig verwirrt, was das halt jetzt für eine Beziehung ist, ne? Weil da hast du dieses einjährige Kind und dann hast du diesen Mann, der mit dieser Frau Urlaub macht und dann sagt er aber, nee, das ist nicht mein Kind und wir waren irgendwie komplett verwirrt und dachten uns so, okay, und dann hatten wir noch so eine Unterhaltung mit ihm, wo wir halt irgendwie, weil ich gesagt habe, oh Hamburg, ich bin ja so ein Hamburg-Fan, habe halt gesagt, boah, ich liebe Hamburg, ich würde am liebsten irgendwie nach Hamburg ziehen und dann meinte er und ich so, ja, und Hamburg finde ich halt irgendwie besser als Berlin, weil das irgendwie noch so ein bisschen gemütlicher einfach ist, ja, und meinte er so, ja, das stimmt total und Berlin ist halt einfach teilweise zu Multikulti, ja, und dann meinte ich so, okay, was genau meinte er, meinst du jetzt damit? Und er sagt, ja, da ist halt das Thema Integration ist da halt irgendwie ein bisschen schwierig und man will ja nicht nur, man will ja Deutschland, will man ja irgendwann schon noch erkennen. Ja, man will ja nicht nur Leute sehen, die ganz anders ausschauen, hat er so gesagt. Und dann meinte er so, verstehst du, was ich meine? Und ich so, nee, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also, weil ich mir echt so dachte, wow, ne, also er kam ja so rüber wie ein sehr offener Mensch und offen für Neues, für neue Kulturen und keine Ahnung was. Und haut dann halt wieder sowas raus, wo man sich so denkt, okay, krass, also das ist also deine Einstellung eigentlich. Multikulti, ganz gut, aber nicht zu sehr oder in einem Rahmen, in dem es dir passt, so quasi, ne? Wo man sich halt auch so denkt, okay, was genau bedeutet das?
Voll. Ich habe auch überhaupt nicht verstanden, was er uns eigentlich mitteilen möchte. Aber ich finde, das war, man hat schon gemerkt, er hat halt einfach schon eine gewisse Einstellung zu Kenia oder zu Afrika allgemein. Weil ich weiß auch noch die Situation, als wir haben wegen irgendwas haben wir Schnicknack Schnuck gespielt. Irgendwer holt was aus dem Zimmer oder so. Und er war eben auch in unmittelbarer Nähe und der Kumpel von mir, der auch mit dabei war, hat halt auch,
Kenianer.
ja, ist ein Kenianer. Und auf jeden Fall sagte dann der Deutsche, ah, bringt ihr den Afrikanern Schnickschnack Schnuck bei? Und da dachte ich mir auch so, mein Gott, das ist ein internationales Spiel, das kennt jeder. Also das macht man überall, es ist nichts Deutsches. Genau, und das haben wir ihm dann auch gesagt. Und dann er gleich so voll so diese Defensive, ja, sorry, wusste ich ja nicht. Aber sowas nervt mich halt einfach, immer gleich davon auszugehen, ja, dass die Afrikaner nichts kennen.
Ja, das war so seine Einstellung. Er meinte, ja, er hat ja mit sehr, sehr vielen Kenianern zu tun in Hamburg und ist da, gibt es eine sehr große kenianische Community und so weiter. Aber so richtig, dass er sich mit Themen auseinandersetzt, irgendwie, wie Diskriminierung, Rassismus, also so kam er mir nicht, also reflektiert kam er mir irgendwie nicht rüber, auch wenn
Nö.
er komischerweise mit sehr vielen Menschen anderer Kulturen scheinbar zu tun hat.
Ja, wir haben auch ganz viele andere Begegnungen gemacht, aber das wären jetzt die zwei, oder? Ja, die Amis, die
Drei haben wir,
drei, die Amis, die
ja.
russische Gruppe und ja, genau.
Ja, das, ja, es gibt, glaube ich, einfach. Es war auf jeden Fall sehr erlebnisreich und wir wollten euch und deswegen wollten wir unbedingt einfach auch eine Folge aufnehmen, in der wir euch so ein bisschen erzählen von unseren Erlebnissen, die wir hatten. Ich glaube, es gibt noch ganz viel zu erzählen. Und wir haben uns auch echt noch viel mehr aufgeschrieben, aber ich glaube tatsächlich, dass wir die Folge echt splitten könnten und dann einfach nochmal eine Folge machen, weil sonst reden wir, glaube ich, nochmal 2 Stunden.
Ja, also wie gesagt, da gibt es echt, auch wenn es nur 2 Wochen waren, gibt es echt noch einiges zu erzählen. Aber wir wollen jetzt hier echt nicht eine 2-Stunden-Folge machen.
Ja.
Ja.
Ja, also eigentlich wollten wir euch mehr erzählen, ne? Deswegen sind wir jetzt gerade so ein bisschen so, hä? Aber nee, dann machen wir es wirklich so, dann erzählen wir euch das in einer darauffolgenden Folge. Nochmal mehr zum Thema, vielleicht einfach auch ja, Rassismus in Afrika selbst. Ich glaube, das ist auch nochmal ein sehr interessantes Thema. Wie gehen Menschen dort überhaupt mit dem Thema Rassismus um? Was bedeutet Rassismus für die? Weil die haben da natürlich eine ganz anderen Blickwinkel als wir Afrodeutsche jetzt, ne, die jetzt in der Deutschen groß geworden sind. Für uns ist das Thema natürlich nochmal ein anderes als für Afrikaner in Afrika. Und ich glaube, das ist auch nochmal sehr interessant. Und was wir eigentlich auch noch besprechen wollten, ist der Vergleich von Kenia und Togo.
Ja, also
Aber das
da
können.
bin ich selber sehr gespannt, was du so erzählen wirst,
Ja.
was deine Pers also wie du es persönlich wahrgenommen hast, in Kenia zu sein und ja, welche Vergleiche oder Unterschiede du ziehen kannst zwischen ja, Kenia und Togo. Genau.
Ja, dann würden wir uns auch jetzt verabschieden von euch. Wir freuen uns mega, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet. Lasst uns wie immer Feedback da auf Instagram oder auch per E-Mail. Wer kein Instagram hat, blackwine.podcast@gmail.com. Und freuen uns schon, wenn wir in der nächsten Folge dann über unsere weiteren Erlebnisse in Afrika sprechen.
Genau. Und vergesst nicht unseren Book Club nächste Woche. Auf jeden Fall freuen wir uns auf jeden Fall auf nächsten Monat, wenn es wieder heißt Black Wine, der Podcast mit Gregorin und Cynthia. Ciao, Leute.
Ciao.